Die Lesung steht heute in Markus 14, 53 bis 15, 39. Jesus wurde zum Hohenpriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus, und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn.
Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen, und sagte noch einmal: Der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an: Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er brach in Tränen aus.
Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat, die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? Fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemand zu begnadigen, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von Neuem an die Menge. Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt, wollte er wissen. Lass ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter. Lass ihn kreuzigen. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus, legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen.
Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Liebe Greifbargemeinde, heute am Karfreitag gedenken in aller Welt Christen des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Jesus starb unweit von Jerusalem auf einem kleinen Hügel den qualvollen Tod am Kreuz, eine Hinrichtungsart, die bei den Römern weit verbreitet war. 4-mal finden wir im Neuen Testament, in jedem Evangelium, die Darstellung des Leidens und des Sterbens Jesu Christi. Immer etwas variiert und mit einem eigenen Akzent. Aber insgesamt ist keine Episode aus der Geschichte Jesu Christi so gut geschildert und so ausführlich aufgenommen die gerade die Geschichte seines Leidens und Sterbens. Ein wichtiger Theologe, Martin Kähler, hat vor vielen Jahren deswegen einmal gesagt, die ganzen Evangelien sind eigentlich nichts anderes als Passionsgeschichten, Leidensgeschichten Jesu Christi mit einer ausführlichen Einleitung. Dementsprechend ist in der evangelischen Kirche der Karfreitag ein besonders wichtiger Feiertag. Martin Luther hat in einer vorher nicht bekannten Radikalität die Gegenwart Gottes in Jesu Leiden und Sterben betont. Gottes Sohn leidet. Gott wird nach Luther im Leiden und im Kreuz gefunden. Und diese Theologie des Kreuzes sei die Mitte des christlichen Glaubens und nicht eine Theologia Gloriae, eine Theologie der Herrlichkeit, wie Menschen sie sich sonst gerne ausdenken. Der Mensch ist so, dass er Gott gerne groß denken möchte. Gott aber begegnet uns Menschen klein. In Jesus Christus ist er klein geworden. Die Evangelien legen jeweils unterschiedliche Akzente. Und es ist etwas Besonderes, wenn wir heute einmal auf die Fassung nach dem Markus-Evangelium hören. Das geschieht gar nicht so häufig. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis. Wir sind in unserem Denken sehr stark von der Johannesfassung geprägt. Und da ist das letzte Wort, das Jesus sagt, faktisch wie ein Sieg. Es ist vollbracht. Bei Markus liegt der Akzent auf diesem Verzweiflungsruf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Markus-Evangelium ist die ganze Darstellung davon geprägt. Trotzdem weiß natürlich auch das Markus-Evangelium, dass der Kreuzestod Jesu auf Golgatha keine Niederlage war, sondern ein Sieg Gottes. Doch dieser Sieg erscheint bei Markus, man könnte sagen, unter dem Anschein des Gegenteils. Jesus stirbt einen Tod der Gottverlassenheit. Es beginnt damit, dass Jesus ja nach dieser Geschichte der Verhöre, nach Folter, die er erfahren hat, dann die Kraft fehlt, den Querbalken des Kreuzes selbst zu tragen. Es war so, dass an Hinrichtungsstätten, dort wo die Kreuzigung vollzogen werden sollte, solche vertikale Balken eingelassen waren in die Erde. Und diejenigen, die hingerichtet werden sollten, die gekreuzigt werden sollten, mussten die Querbalken, an denen sie dann aufgehängt wurden, zu dieser Hinrichtungsstätte schleppen. Aber Jesus schafft das nicht mehr. Er ist zu schwach. Er hat die Torturen, die er erdulden musste, nicht so überstanden, dass er das noch könnte. Die römischen Soldaten wollen Jesus nicht helfen und deswegen greifen sie einen, der da gerade vorüberkommt, Simon von Kyrene, und der muss diesen Balken des Kreuzes tragen. Kraftlos folgt Jesus sozusagen seinem eigenen Kreuz. Und die Gruppe erreicht dann den Hügel Golgatha, oder wenn man sich das in Jerusalem konkret vor Augen stellt, muss man eigentlich sagen, das war nur ein Hügelchen direkt am Stadtrand der ummauerten Stadt Jerusalems. Und dort soll Jesus gekreuzigt werden. Man reicht ihm noch einen Betäubungstrank, doch er lehnt ab. Den letzten Rest von Bewusstsein will er sich wohl erhalten. Ausgeliefert fühlt er sich ja schon genug. Dann wird er gekreuzigt. Man treibt große eiserne Nägel durch die Handballen, Handteller und die Fußgelenke. Es war für mich etwas makaber, als ich im Israel-Museum in Jerusalem solch eine Hinterlassenschaft einer Kreuzigung gesehen habe. Ein Stück Knochen, an dem dann noch dieser große Nagel hängt. Tausende müssen damals von den Römern gekreuzigt worden sein. Und so hat man so etwas gefunden und heute dort ausgestellt. Als Jesus da am Kreuz hängt, da ist dieses Gefühl des Ausgeliefertseins wohl grenzenlos, kraftlos, voller Schmerzen und dann auch noch nackt hat man Jesus an dieses Kreuz geschlagen. Seine Kleider wurden durch das Los verteilt und über ihn wurde eben diese Tafel aufgehängt, wo der Grund für das Todesurteil aufgeschrieben steht, der König der Juden. Man muss sich das vorstellen. Dieses erbarmungsvolle Bild eines Menschen soll den Anspruch, mit dem Jesus angeblich aufgetreten ist, in seiner offensichtlichen Widersinnigkeit zeigen. Zwei weitere Aufrührer werden mit ihm gekreuzigt, zur Rechten und zur Linken. Dabei hatte Jesus selbst doch jeden politischen Anspruch versucht zu vermeiden. Aber in welchem Sinn war er denn dann der Messias, der Christus, der ja auch Sohn Gottes genannt wurde? Von 9 bis 12 Uhr hängt Jesus nun dort, nackt, hilflos, ungeschützt. Und da kommen Menschen vorüber, einige verlachen und verspotten ihn. Und sie greifen das Wort vom Tempel auf, das, wie wir gerade gehört haben, ja auch schon im Prozess gegen Jesus eine bestimmte Rolle gespielt hat. Jesus soll gesagt haben, dass er den Tempel abbräche und ihn nach 3 Tagen aufs Neue aufbauen wollte, aber nicht mit Menschenhänden. Diese Rede vom neuen Tempel greift in die Grundfesten der israelitischen Religion ein. Jesus hat von einem neuen Gottesverhältnis geredet, einem Gottesverhältnis, das keine Tempel mehr braucht. Nach der Verkündigung Jesu steht der Mensch in einem direkten Gegenüber zu Gott, so wie Jesus selbst mit Gott sozusagen auf Tuchfühlung gelebt hat, so sollen und können Menschen einen ganz persönlichen, intimen Umgang mit Gott pflegen. Jesus hat man deswegen Sohn Gottes genannt. Aber alle, das ist seine Botschaft, sollen zu Kindern Gottes, zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Um Gott zu begegnen, braucht man keine Vermittlungsinstanzen, keine Priester, keinen Tempelkult und keine Opfer. Alles das ist vorbei. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dieser Anspruch, mit dem Jesus aufgetreten ist, stellt ihn und seine Botschaft in das Zentrum. Ungeheuerlich. Und dieser Anspruch ist es auch, der ihn ans Kreuz gebracht hat. Also kommen auch seine Gegner, Priester und Theologen, an der Hinrichtungsstätte vorbei und verspotten ihrerseits Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und schließlich verhöhnen ihn sogar seine Mitgekreuzigten. So verlassen ist Jesus. Nicht nur durch die äußere Situation, sondern auch innerlich ist er völlig allein und isoliert. Gegen Mittag verdunkelt sich der Himmel. Ich habe es in Jerusalem öfter erlebt, auch im April, wenn ein heißer Sandsturm von Osten kam, der sogenannte Chamsin. Eine unglaubliche Staubmenge aus den Wüsten des Ostens kommen und verdunkeln die Sonne. Die Temperatur kann auch Anfang des Jahres noch schnell die 30-Grad-Marke dann übersteigen. Wie unerträglich heiß muss es sein, wenn man dann so an einem Kreuz hängt. Um 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags, kann Jesus einfach nicht mehr. Und es bricht aus ihm heraus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser trostlosen Situation fällt Jesus in eine tiefe Anfechtung. Menschlich und geistlich ist er in einer Sackgasse. Die Verzweiflung hat sich grenzenlos gesteigert. Jesus ist offensichtlich von Menschen und von Gott verlassen. Von Ferne nur trauen sich einige der Seinen zuzugucken. Am Kreuz hängt er ohne Anteilnahme und Hilfe. Was muss damals der Leser dieses ersten Evangeliums, der guten Nachricht, die über Jesus berichtet wird, gedacht haben? Das Evangelium von Markus beginnt im allerersten Satz: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gespannt hat doch dann der Leser alle 15 bisherigen Kapitel verfolgt und dann kommt er an diese Stelle und er fragt sich, was sagt mir nun diese Geschichte über den vermeintlichen Sohn Gottes? Die Geschichte ist doch jetzt offensichtlich aus. Ist er nicht gescheitert? Ist nun nicht Schluss? Und was ist das denn für ein Sohn Gottes, der ein solches Ende nimmt? So etwas kann doch keinem Gott widerfahren. Am Kreuz Jesu scheitert jede traditionelle Vorstellung von Gott. Wir erwarten als Menschen, und das ist menschlich, von Gott doch Hilfe, Beistand, Trost. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Hier, in dieser Situation am Kreuz, braucht Gott selbst einen, der sich um ihn kümmert und findet ihn nicht. Diese ausweglose Situation ist gerade das Besondere des Karfreitags. Als Ausdruck der Trostlosigkeit flüchtet sich der sterbende Jesu eben in dieses Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er bezeichnet Gott, an dem er so sehr leidet, immer noch als seinen Gott. Jesu letztes Wort ist aber nicht ein in der Situation frei formuliertes Gebet, sondern es ist ein Zitat aus den Psalmen. Der 22. Psalm beginnt genau mit dieser Wendung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus klagt seine Gottverlassenheit mit ganz frommen Worten aus dem Gebetbuch Israels. Er schreit seine Verzweiflung an Gott heraus, indem er sich in diese Worte der Bibel hineinflüchtet. Der hier in Greifswald in den 30er und 40er Jahren lehrende Neutestamentler Ernst Lohmeyer, von den Nazis verfolgt und schließlich von den Russen ermordet, drückt dieses Paradox so aus. Er schreibt in einer Auslegung zu dieser Bibelstelle: In dem Augenblick des Todes zerbricht auch dieser Halt, der nicht zerbrechen kann. Und leer ist die Welt von Gott. Aber dieser Schrei der Verzweiflung ist zugleich ein Gebet an meinen Gott mit Worten der Heiligen Schrift. Niemals vorher ist die Nähe zu Gott, gleichsam der Besitz Gottes, mein Gott, so klar zu Worte gekommen wie in diesem Wort abgründiger Gottverlassenheit. Und wenn es mit Worten von Psalm 22 geschieht, so empfängt dieses betonte Mein nur umso tieferen Sinn und größere Kraft, indem sich ihm jetzt Gottes Herz verschließt, ist es ihm erschlossen. Der Psalm 22, den Jesus im Munde führt, hat auch die ganze Darstellung des Sterbens Jesu im Markus-Evangelium geprägt. Im Psalm 22 heißt es zum Beispiel, ich lese mal einige Verse: Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Oder an anderer Stelle im Psalm: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Jesus kann sich in das Geschick und das Gefühl des alttestamentlichen Beters so hineinstellen, weil er selber die gleichen Erfahrungen macht. Die gleichen Erfahrungen, die auch schon leidende Gerechte vor ihm gemacht haben. Das letzte Hemd wird einem genommen, Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und dann nimmt die Geschichte ein ganz erstaunliches Ende. Jesus schreit laut auf und stirbt. Normalerweise sterben Gekreuzigte einen stillen Tod, denn sie sterben an Erstickung. Aber sie haben dann längst schon das Bewusstsein verloren. Jesus ist seinen letzten Weg, den Weg des extremen Leidens, ganz bewusst gegangen. Die Geschichte schließt mit der Erwähnung zweier Zeichen. Und diese beiden Zeichen deuten nun das, was geschehen ist. Erstens zerreißt der Vorhang im Tempel. Dieser Vorhang hat im jüdischen Tempel die Funktion, das Allerheiligste abzutrennen von dem Ort, wo die Menschen sind. Er soll das Allerheiligste auch vor den Blicken des Volkes schützen. Denn der normale Mensch hat eben keinen Zugang zu Gott. Dafür gibt es diese Experten, die Priester. Dieser Zugang zum Allerheiligsten, dieser Zugang zu Gott ist nun frei. Es ist eingetreten, was Jesus verkündet hat. Der Tempel als besonderer Ort der Anwesenheit Gottes ist überflüssig geworden. Gott ist da. Gott ist überall da. Sogar als Gott scheinbar abwesend war am Kreuz, hat Jesus an seinem Dasein festgehalten und sich in dieses Dasein hineingeflüchtet. Mein Gott! Der Hörer dieser Geschichte fragt sich, wer denn solche Aussagen über Gott überhaupt machen kann. Wir stehen vor dem tiefsten Paradox und gleichzeitig vor dem innersten Zentrum des christlichen Glaubens. Gott selbst war in diesem Moment der Gottverlassenheit auf dem Plan. Gott ist im Kreuz. Gott begegnet im Leid. Nichts auf dieser Welt ist ohne Gott. Und dann das zweite Zeichen. Während diejenigen, die Gott und seine Wege ja eigentlich kennen müssten, die Schriftgelehrten, die Theologen, Gott genau in dieser Situation verkannt haben, ist es ein Heide, ein römischer Hauptmann, der versteht, was sich in dieser Situation offenbart. Er hat verstanden, wer so stirbt, der gehört ganz auf die Seite Gottes. Und er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann legt dieses Bekenntnis zur Gottessohnschaft Jesu nicht aufgrund der Erfahrung der übergroßen Macht Jesu ab, sondern aufgrund der Erfahrung seiner Ohnmacht. Gerade in der Ohnmacht, gerade in der Tiefe ist Gott. Dass der Hauptmann aus der Völkerwelt kommt, zeigt, dass die Bedeutung Jesu aus den Grenzen des Judentums weit hinausführt. Das Leben, das aus dem Tode Jesu wächst, ist aus der Überwindung des Todes gewonnen. In den letzten Jahren haben islamistische Terroristen die vermeintliche spirituelle Oberflächlichkeit der westlichen Welt kritisiert. Sie sagten den Satz, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Das soll auch eine Verachtung für unsere Kultur ausdrücken. Mit dem Tod Jesu Christi hat der Tod alles Faszinierende verloren. Der Tod ist hart und durch nichts zu verschönern. Aber Jesu Tod hat Leben für alle auf dieser Welt ermöglicht. Das hat am Karfreitag begonnen und wird Ostern vollendet. Amen.